Ja, heute anstelle einer Erzählung eine Lesung aus meinem letzten Buch, nämlich Herausgeforderter Vorsehungsglaube, die Lehre von der Vorsehung im Horizont der gegenwärtigen Theologie. Sie mögen vielleicht im Hintergrund manche Geräusche hören. Das hängt damit zusammen, dass diese Lesung jetzt live geschieht, und zwar im Studio in der Maistraße Münden 5. Sie sind herzlich eingeladen, heute noch zu kommen. Jetzt, das Wetter ist schön, es gibt Möglichkeiten, das Radio zu besichtigen. Es sind eigentlich fast alle Hauptabteilungsleiter des Radios da. Mir gegenüber steht der Redaktionsleiter Nikolaus Albert, Maria Valaster, die ganz glücklich ist, weil wir wieder einen neuen guten Mitarbeiter gefunden haben. Und ich darf Ihnen heute die vielleicht schwierigste Thematik in der Theologie ein bisschen versuchen näher zu bringen, an der jeder von Ihnen wahrscheinlich rumkaut und rumbeißt: Gott und das Leid. Wenn Gott die Liebe ist, warum muss ich leiden? Vielleicht, Nikolaus, machen wir mal die Tür zu, dass wir nicht ganz die Hintergrundgeräusche so einfangen. Und dann ist vielleicht auch ein bisschen besser für die vielen Zuhörerinnen und Zuhörer draußen. Gestern, darf ich noch kurz einflechten, war 40 Jahre Privatrundfunk. Da waren alle Größen da, auch der Vorstandsvorsitzende von Sat.1 ProSieben, Dr. Koffer, der seinerzeit die Erlaubnis für Radio Horeb unterschrieben hat, dass wir im Tonunterträgerverfahren bei ProSieben mit dabei sein dürfen. Und es war überall die gleiche Story. Man hat dann so diese Bilder gezeigt, wie es am Anfang losgegangen ist. Die haben irgendwie in Kellerräumen gestartet. Es war alles ganz einfach, um nicht zu sagen primitiv. Fast wie bei Radio Horeb, als wir München gestartet haben, waren wir in einem Kellergebäude untergebracht, das furchtbar gestunken hat. Obdachlose haben in diesem Raum gewohnt und in diesem Haus gewohnt und haben dann wieder den Schlüssel sich besorgt, unerlaubterweise, und dann die ganzen Geräte genutzt und durcheinander gebracht. Und ich erinnere mich noch an den Priester und Psychotherapeuten Dr. Jörg Müller, der dann mich angeschaut hat und gesagt hat, vielleicht sollten Sie sich doch um eine bessere Location bemühen. Also mit seinem feinen Humor, hat natürlich recht gehabt. Und so war es auch wirklich bei den ganz Großen, als sie da erzählt haben, wie es losging, in einer Einfachheit, um nicht zu sagen Primitivität. Das war schon beeindruckend, so diese Anfangserfahrung, auch der Reiz des Anfangs, wo man alles neu in Angriff nehmen konnte und viele Dinge aufgebrochen sind. Der Bayerische Ministerpräsident war da, Dr. Stoiber war da, der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei und auch der jetzige Leiter der BLM, Dr. Schmiege, der hat uns übrigens geschrieben, wir werden das sicher auch veröffentlichen, dass Radio Horeb in technischer Hinsicht immer ein Spitzenrad, ein Avantgarde-Radio war. Wir waren immer voraus der technischen Entwicklung. Wir haben die Dinge sofort aufgegriffen und uns dadurch gleichsam Startvorteile gesichert. Und natürlich auch die journalistische Qualität unserer Darbietung. Und das ist schon ein starkes Wort. Das ist ja sozusagen der wichtigste Medienmann hier bei uns in Bayern. Hat uns auch ein Statement gegeben. Sie werden das heute noch hören. Der Nikolaus nickt, also stimmt so. Aber nun zurück zum Thema aus meiner Doktorarbeit, die neu herausgekommen ist, bei Evita Maria, herausgeforderter Vorsehungsglaube, die Lehre von der Vorsehung Gottes im Horizont der gegenwärtigen Theologie. Im 10. und letzten Kapitel habe ich mir das Schwierigste aufgespart, nämlich die Frage nach dem Warum des Leids. Das wurde auch veröffentlicht in der Tagespost am 17. Dezember 2023. Was sich jeder menschlichen Einsicht entzieht, das Bild vom machtvollen und geheimnisvollen Gott, dargestellt an den Gestalten von Hiob, Jeremia und dem Volk Israel im babylonischen Exil. Das ist jetzt natürlich nur alttestamentlich, vom Neuen Testament her haben wir einen ganz anderen Stand, diese schwierige Thematik nach der Frage Gott und das Leid nachzugehen. Aber auch das Alte Testament hat uns Dinge zu geben, die nicht überholt sind, nur weil jetzt das Neue gekommen ist. Nur eine Besinnung auf das biblische Gottesbild kann dem durch das Theodizee-Problem schwer getroffenen Vorsehungsglauben aufhelfen. Theodizee-Problem heißt die Rechtfertigung Gottes vor dem Leid. Natürlich ein bisschen eigenartig für uns als Gläubige. Gott braucht sich für uns nicht zu rechtfertigen, aber er wird eben doch in Frage gestellt. Und deshalb nennt man das Theodizee-Problem. Die Hinwendung zu den biblischen Grundlagen trägt zugleich bei, keine theologische Kurzschlüsse zu produzieren. Was sind theologische Kurzschlüsse? Das sind solche, und das hören Sie heute immer wieder: Gott hat die Welt geschaffen und sich dann von ihr zurückgezogen. Ein Uhrwerk aufgezogen, das läuft jetzt ab. Ja, was nützt mir so ein Gott? Hat es vielleicht mal ganz gut initiiert, aber wo ist er dann? Oder angesichts des unvorstellbaren Leids in Auschwitz, jetzt sind auch viele Dokumentationen zu diesem Ort wieder im Fernsehen zu sehen, und all dem, was an furchtbarem Geschehen ist in der Geschichte, sagt man, Gott ist depotenziert, er hat gar nicht die Macht, er kann es gar nicht ändern oder er will es nicht ändern. Und egal wie immer sie es anfassen, sie verlieren sich immer in Ausweglosigkeiten hinein. Aber wenn sie jetzt die Bibel hernehmen, dann haben sie es mit keinem schwachen und ohnmächtigen Gott zu tun, sondern mit einem machtvoll und geheimnisvoll Wirkenden. Wir müssen das festhalten. Und dadurch ergibt sich natürlich die Spannung, weil er könnte es ja beenden, er könnte es ja anders machen, aber er tut es offensichtlich nicht. Warum nicht? Gerade beim Leid der Welt wird die Unerforschlichkeit der Vorsehung, ihr Dunkelcharakter offensichtlich. Und so schreibt Romano Guardini, das hat er damals in den 30er Jahren der Nazizeit veröffentlicht und dafür Redeverbot und Veröffentlichungsverbot bekommen, was Jesus unter Vorsehung versteht. Wer an die Vorsehung Gottes glaubt, nochmals, der glaubt in Gottes Geheimnis hinein. Trotz aller Offenbarung Gottes darf nicht vergessen werden, dass seine Verborgenheit Teil des biblischen Gottesbildes ist. Man wird die Uneinsehbarkeit dieses Gottes, der nur in Superlativen schilderbar ist, der Propheten schon im Mutterleib heranbildet und vor dem der Mensch wie tot zu Boden fällt, kaum hoch genug veranschlagen können. Bei Daniel 7,9 heißt es, er sieht die Vision des Hochbetagten auf dem Thron, dass dieser Thron aus Feuer war, loderndes Feuer geht vor ihm aus, 1000 mal 1000 stehen vor ihm, 100 mal 1000 mal 10.000 mal 10.000, das sind 100 Millionen, sind in seiner Anwesenheit. Die heutige Theologie betont die Uneinsehbarkeit Gottes jedenfalls stark. Damit ist einer vorschnellen Gleichsetzung von Weltgeschichte und Gottesgericht ein Riegel vorgeschoben. Es gibt zwar schon auf dieser Welt eine oft erstaunliche Entsprechung, Korrespondenz zwischen Schuld und Strafe, es ist aber nicht ohne weiteres wahr, dass die Weltgeschichte auch das Weltgericht ist, also dass in der Weltgeschichte dann alles schon abgegolten wird. Und so schreibt Otto Hopan, was nützt es einem vergewaltigten Menschen oder Volk, wenn sie nach langen Zeiten das Blatt wieder wendet? Was inzwischen niedergetreten wurde, geht deswegen nicht mehr auf. Es mag vielleicht wie ein Zugeständnis an die harten Fragen, die an die Vorsorge in unserer Zeit gestellt werden, klingen, wenn auf den verborgenen Gott abgehoben wird. Ein näherer Hinblick auf die beispielhaften Leidenssituationen Hiobs, Jeremias und des in babylonische Gefangenschaft schmachtenden israelitischen Volkes macht aber deutlich, dass Gott selbst es ist, der auf sein menschlicher Einsichtnahme verborgenes Geheimnis verweist. Sie kennen ja Hiob, der alles verloren hat mit den Hiobsbotschaften, seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit. Er hat es unterfangen, mit Gott zu rechten. Er pocht auf seine Unschuld. Er hat nichts Böses getan. Die Anklage Hiobs steigert sich bis zur Lästerung. Ein solcher Verzweiflungsausbruch in solcher Ballung und Schärfe ist in Israel etwas bisher noch nicht Gehörtes. Hiob erhält keine direkte Antwort auf die Frage nach dem Sinn seiner Leiden. In einem Sturm von Gegenfragen weist Jahwe auf die lächerlichen Grenzen menschlicher Einsichtnahme hin. Hiob wird in das Geheimnis Gottes hinübergefragt. Er kann vor ihm nur noch verstummen. Schauen wir einfach mal in die Bibel hinein. Er hat sein ganzes Leid vor Gott ausgebreitet und seine Verzweiflung hinausgeschrien. Und dann kommen 40 Fragen von Gott auf ihn zugedonnert. Wo warst du, als ich die Erde über dem Nichts gegründet habe? Sag es, wenn du Bescheid weißt. Wer setzte die Maße der Erde? Du weißt es ja. Natürlich weiß er es nicht. Worin sind ihre Pfeiler eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als alle Morgensterne jauchzten, als jubelten alle Gottessöhne. Wer verschloss das Meer mit Toren, als schäumend es dem Mutterschoß entquoll? Bist du zu den Quellen des Meeres gekommen? Hast du den Urgrund der Tiefe durchwandert? Haben sich dir die Tore des Todes geöffnet? Hast du die Tore des Todesschatten geschaut? Hast du der Erde Weiten überblickt? Sag es, wenn du das weißt. Wo ist der Weg zur Wohnstatt des Lichts? Die Finsternis, wo hat sie ihren Ort? Du weißt es ja. Nein, er weiß es natürlich nicht. Und dann sagt, am Schluss heißt es, mit dem Mächtigen will der Tadler rechten. Wer Gott anklagt, der antworte nun. Da antwortete Hiob dem Herrn und sprach, siehe, ich bin zu gering, wie kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet, aber ich werde nicht mehr antworten. Ich werde es nicht noch einmal tun. Also Sie merken, Gott fragt den Hiob hinüber in einem Sturm von Gegenfragen. Und Gott weist auf die lächerlichen Grenzen menschlicher Einsichtnahme hin. Das war die Antwort damals bei Hiob. Das ist wichtig, wir müssen das festhalten. Die Gottesrede pocht auf die Wunderbarkeit der Weltlenkung Gottes. Und so schreibt Walter Eichrodt, ein bekannter Theologe, diese innere Überführung von einer Schöpfermacht, die als das Schlechte in Wunderbare von ihrem höheren Recht zu überzeugen und alles verzweifelte Fragen zu stillen vermag, ist der eigentliche Inhalt der Gottesreden und die schlagende Widerlegung jeder Theodizee. Ein Moment anbetender Bewunderung angesichts der Schöpfermacht Gottes tritt hervor. Also Gott zeigt auf seine Größe. Wir kommen zum nächsten. Jeremia. Jeremia ist ein Mann des Streites und des Zankes geworden. Alle fluchen ihm. Warum? Die prophetische Verkündigung hat ihm die Gegnerschaft aller eingebracht und in eine immer größere Vereinsamung hineingetrieben. Die eigenen Angehörigen trachten Jeremia nach dem Leben. Also er hat gesagt, so, Freunde, geht's nicht weiter. Wenn ihr meint, wie stehlen, morden, Ehe brechen und dann wagt ihr es, in meinen Tempel zu kommen, so läuft's nicht. Also sie denken, der Tempel ist hier. Das sagen sie sogar dreimal, der Tempel Gottes ist hier, der Tempel Gottes ist hier, der Tempel Gottes ist hier. Also Gott ist da, was soll denn schon passieren? Und das ist ein Freifahrtschein, sich aufzuführen, wie immer sie es wollen. Und da sagt Jeremia, das Ding läuft ja nicht so. Und daraufhin stellt sich der König gegen ihn, die Beamten, die Propheten, die Priester, das Volk. Es ist wirklich so diese klassische Definition, einer gegen alle. Und Jeremia bricht unter dem übermäßigen Leidensdruck zusammen. Ist ja klar, wenn man alle gegen sich hat. Und dann sagt er interessante Worte, Jeremia 20,7. Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich betört, hören Sie das Wort gut. Die Schärfe dieser Aussage wird erst vollends deutlich, wenn man weiß, dass das hebräische Wort für betören, patah, Spezialausdruck ist auch für das Verführen eines Mädchens. Jahwe als ein lausiger Verführer, der die Gutgläubigkeit des Propheten missbraucht hat. So kommt sich Jeremia vor. Und er sagt, Gott ist für mich wie ein Trugbach geworden, auf den man sich nicht verlassen kann. Trugbäche sind solche, die in der Sommerperiode, in der Trockenperiode kein Wasser führen. Und gerade dann ist man auf sie angewiesen. Das Wasser geht aus und wenn sie dann mit der Herde nicht irgendwo rasch anders sind, dann sterben sie eben. Für Jeremia gibt es nur mehr eine Alternative, meine Feinde oder ich. Er erwartet ein Einschreiten Jahwes für ihn. Und jetzt wird's wieder interessant. Was tut Gott? Extremes Leid für den Mann. Jahwe antwortet in einer Gottesrede. Jeremia hat, Zitat, Gemeines gesprochen. Und übersetzt besser mit Leichtfertiges. Er hat seine Maßstäbe mit denen Gottes verwechselt. Implizit hat er in der Verabsolutierung seiner menschlichen Vorstellung Gott vorschreiben wollen, wie dieser zu handeln hat. So bedarf auch der Prophet der Umkehr. Sie sollen sich zu dir bekehren, aber nicht du dich zu ihnen. Im Kern geht es um das Gleiche wie bei Hiob. Gott wird als der je Größere erfahren. Und da möchte ich Ihnen sagen, dass das im Neuen Testament öfters vorkommt. Und da möchte ich Sie davor warnen, es ist menschlich verständlich, dass Sie Gott vorschreiben wollen, was er zu tun hat. Sie wissen ja genau, wie die Lösung ausschaut, wenn Sie ein Problem haben. Und sagen, lieber Gott, könntest du jetzt nicht für mich dem und das tun oder dem und das eingeben? Und das funktioniert nie. Wollen Sie es hören? Wollen Sie Beispiele dafür haben? Denken Sie an Martha und Maria. Müssen die Leute schon wieder raus, Nikolaus mitten? Okay. Denken Sie an Martha und Maria. Und da sagt Martha zum Herrn, Sie können sitzen bleiben, sagt Martha zum Herrn, sag meiner Schwester, sie soll mir helfen. Also Jesus wird genau eine Anweisung gegeben, was er zu tun hat. Sag ihr, was zu tun ist, dass sie mir helfen soll. Sie benutzt also Jesus. Und Jesus lässt das nicht mit sich machen. Er sagt, Martha, Martha, tadelt sie. nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere erwählt. Oder denken Sie an die Geschichte von der Mutter der Zebedäus-Söhne. Sag, dass meine Söhne zur Rechten und zur Linken von mir sitzen dürfen. Sag es ihnen. Sag es mir. Also ihm wird im Mund gelegt, was Jesus sagen soll. Und Jesus sagt, wer zur Rechten und zur Linken sitzt, das hat andere zu bestimmen, der Vater zu bestimmen. Also er weist das auch zurück. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke? Oder ein Bruder hat einen Streit, einen Rechtsstreit mit seinem Mitbruder, der das Geld, das Erbe nicht teilen will. Sag ihm, dass er das Erbe mit mir teilen soll. Mensch, wir haben mich zum Richter und Schlichter über dich eingesetzt. Also hier, da müssen Sie ein bisschen vorsichtig sein. Sie können schon Gott ihre Anliegen nennen. Und wenn Sie furchtbar darunter leiden, ist das mehr als verständlich. Aber passen Sie auf, dass Sie, werden das heute Nachmittag auch noch hören in meiner Predigt, passen Sie auf, dass Sie nicht meinen, Sie können Gott Anweisungen geben, was er zu tun hat. Das funktioniert nicht. Denn der oberste Maßstab jedes Gebetes ist, nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Also wir haben es jetzt gehört, die Jeremia, seine verzweifelte Situation und was Gott da geantwortet hat, er hat leichtfertig von Gott gesprochen, hat Gemeines gesprochen und nachher bedarf der Umkehr. Wir haben gesehen bei Hiob, Gott fragt ihn hinüber in sein je größeres Geheimnis der Schöpfung, der Mensch kann nur noch verstummen. Also du weißt nicht alles, vertraue aber mir aufgrund meiner Schöpfermächtigkeit, dass ich schon richtig mache. Und jetzt wird es ganz existenziell für das Volk Israel. Die Israeliten hatten bei der Zerstörung des Tempels 586 vor Christus und der darauf folgenden Deportation ins babylonische Exil alles verloren, was es nur zu verlieren gab. Den Tempel, die Freiheit, das Land, den König und viele ihrer Angehörigen, die getötet wurden. Sie waren unter dem Schwert gefallen, sie waren verhungert. Das Heimweh nagt an der Seele. An den Strömen von Babel, da saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Psalm 137, 1. Jahweh hat scheinbar sein Volk verlassen und vergessen. Dumpfe Resignation macht sich breit. Bei Ezechiel ist das in einem genialen Bild ausgedrückt. Sie kennen das vielleicht aus der Liturgie her. Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, unsere Hoffnung ist untergegangen, wir sind verloren. Und das ist natürlich ganz gefährlich, wenn das Volk die Hoffnung verliert. Ausgetrocknet sind unsere Gebeine, das meint, die sind toter als tot. Da ist nicht einmal mehr Mark in den Gebeinen. Die Hoffnung ist untergegangen. Wir sind verloren, das Volk, das sich selber aufgibt. Und das ist das Schlimmste. Zuvor haben sie vor dem Exil ständig gegen Gott sich versündigt, waren trotzig, haben sich aufgelehnt. Und jetzt im Exil bricht alles zusammen und Hoffnungslosigkeit macht sich breit. Eine vielleicht ganz interessante Situation im Hinblick auf heute, wo wir auch feststellen, dass das eine unglaubliche Resignation und Hoffnungslosigkeit in der Luft liegt. Und jetzt wird es wirklich interessant, wie antwortet Gott darauf? Sie können, wenn Sie wollen, die Bibel aufschlagen. Jesaja 40, 12 bis 14. Gott gibt jetzt Antwort. Und es ist fast wieder das gleiche wie bei Hiob, Gegenfragen. Wer misst das Meer mit der hohen Hand? Versuchen Sie es mal. Da können Sie ewig schöpfen, bis Sie das Meer ausgemessen haben. Wer misst den Staub der Erde mit einem Scheffel? Da können Sie ewig drauf Gewichte das abwiegen. Wer wiegt die Berge mit einer Waage und mit Gewichten die Hügel? Wer bestimmt den Geist des Herrn? Wer kann sein Berater sein und ihn unterrichten? Wie lautet die Antwort? Meine liebe Leute, wer kann das? Niemand. Die Antwort auf diese Fragen, und es kamen noch weitere, kann nur lauten, niemand. Genauso wie es unsinnig unmöglich ist, mit inadäquaten Maßvorrichtungen, Maßeinteilungen, Gegebenheiten der Schöpfung abzumessen, ist es menschlichem Geist nicht möglich, Einsicht zu nehmen in Gottes Pläne. Irdische Maße haben ihre Berechtigung, sie dürfen aber nicht an Gott angelegt werden. So, jetzt können wir da eine erste Zusammenfassung bringen. Bei Hiob, Jeremia und den Israeliten im Exil wird man immer wieder mit dem Verweis auf den je größeren Gott konfrontiert. Gott selbst bringt ihn ein, nicht Menschen. Das Mysterium des Gottes, der immer größer ist, entlastet deshalb unsere Frage nach dem Warum des Leids. Wenn Gott aus seinem menschlichen Verständnis nicht einsehbare Macht und Weisheit abhebt, dann kann von niemandem, von keinem noch so großen Theologen, nicht vom Papst erwartet werden, dass er eine völlig befriedigende Antwort vorlegen kann auf die Frage nach dem Warum des Leids. Verstehen Sie, Gott selber sagt ja, hey Freunde, ihr habt nicht meine Weisheit, mein Wissen. Alle Versuche, die in diese Richtung gehen, sind von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ja, sie setzen sich sogar über geoffenbartes Gotteswort hinweg. Man kann eine Melodie erst dann erkennen, wenn sie ganz gespielt ist, wenn sie ganz erklungen ist. Wir sind mitten in diesem Spielen der Melodie aber drin. Es wird nämlich dann den Theologen oft vorgeworfen, ja, ihr verwahrt alles in das Geheimnis hinein. Das ist natürlich die billigste Lösung. Im Geheimnis Gottes das begründet. Aber es ist eben doch so. Es bleibt ein beträchtlicher Rest von Fragen und Überlegungen grundsätzlicher Art, die zwar immer gestellt werden, aber nicht beantwortet werden können. Es gilt, diese Spannung auszuhalten im Vertrauen darauf, dass der Tag kommen wird, an dem man Gott nichts mehr zu fragen braucht. Weil in alles in österlichem Licht fraglos klar sein wird. Das habe ich mal als Thema einer Predigt auch beim Requiem hergenommen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen, sagt der Herr. Wir haben Abschiedsreden mit Johannes 16, 23, können Sie es nachlesen. Also diesen Tag, wo Gott seine Wege offenlegen wird, wo er sich rechtfertigen wird vor den Menschen, wo eine höhere Sicht und Einsicht den Menschen Antwort geben wird, der Tag wird kommen. Ihr werdet nichts mehr fragen. Es wird im österlichen Licht wird alles so vollkommen klar sein, dass in jede Fragerei vergeht. Zeichen und Spuren dieser Vollendung sind dem Glaubenden jetzt schon geschenkt, wenn er bereit ist, diese anzunehmen. Also es gibt so Situationen, auch bei mir selber, in meinem eigenen Lebens- und Leidensweg, wo dann gewisserweise der Vorhang schon gelüftet wird, zumindest teilweise. Wir sehen ja bisher nur den Spiegel, den Umrissen, sagt der Apostel Paulus, wo wir eine gewisse Ahnung haben können, in welche Richtung die Antwort geht und warum das sinnvoll ist. Vor dem Hintergrund des bei Hiob, Jeremia und Jesaja hervortretenden Gottesbildes muss gewarnt werden, sich nicht zu sehr in eine Anklagementalität hineinreißen zu lassen. Hiob verstummte vor Gott. Jeremia bedurfte der Umkehr aufgrund seines leichtfertigen Redens. Und die Israeliten im babylonischen Exil wurden mit deutlichen Worten ihres Gottes zurechtgewiesen. Hören Sie sich das einfach mal an. Weh dem, der mit seinem Schöpfer rechtet. Du, eine Scherbe unter irdenen Scherben. Sagt denn der Ton zum Töpfer, was machst du mit mir? Und zu dem, der ihn verarbeitet, du hast kein Geschick? So spricht der Herr, der Heilige Israels und sein Schöpfer. Wollt ihr mir etwa Vorwürfe machen wegen meiner Kinder und Vorschriften über das Werk meiner Hände? Also aufpassen, Sie, das ist jetzt eine Gratwanderung. Sie dürfen vor Gott schon aussprechen, wenn es ihnen dreckig geht und wenn sie in der Not sind, nicht mehr weiter wissen. Aber der Schritt von der Klage, ein Drittel der Psalmen sind Klagepsalmen. Zur Anklage ist ein kleiner. Also, dass man Gott grundsätzlich in Frage stellt oder der hat mir nicht geholfen, Gott ist für mich erledigt. Das ist aus Hochmut formuliert. Das steht uns nicht zu. Gott lässt sich vom Menschen nicht in die Defensive drängen. Die Israeliten rebellierten gegen das Auseinanderfallen von Ursache und Wirkung. Unsere Väter haben gesündigt, sie sind nicht mehr. Wir müssen ihre Sünden tragen. Unsere Väter, ein berühmtes Wort bei Ezechiel, haben saure Trauben gegessen und den Söhnen wurden die Zähne stumpf. Als sie das sagten, erhielten sie zur Antwort, ihr sagt, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Hört zu, ihr vom Haus Israel. Mein Verhalten soll nicht richtig sein. Nein, euer Verhalten ist nicht richtig. Also nochmals, Gott lässt sie vom Menschen nicht in die Defensive drängen. Und gerade also auch beim Theodizee-Problem, da wird auch von Theologen schon vieles dem Herrn einfach hingeworfen, wo sie ihn gleichsam für abgesetzt erklären. Nur auch wieder ein Auszug aus meinem Buch. Die Folgen totalitärer Machtpolitik und menschenverachtender Ideologien in diesem letzten Jahrhundert stellen alles bisher aus der Geschichte gekannt in den Schatten. Besonders das Vernichtungslager Auschwitz steht für die unsagbaren Leiden der Menschheit in unserer Zeit und wirkt wie ein wuchtiger Hammerschlag auf das zerbrechliche Gefäß der Vorsehung. Kaum ein Artikel über diese Problematik spart diesen Ort des Grauens aus. Apodiktisch heißt es, Auschwitz ist zum Weltübel im Singular geworden. Einen Gott zu rechtfertigen, der Auschwitz hätte verhindern können, will in keinen Kopf mehr hineingehen. Von der Theologie wird erwartet, dass sie sich der Härte der Anfragen stellt und nicht so rasch auf den Ausgleich im Jenseits verweist. Also wir müssen die Fragen schon müssen beantworten, aber wir müssen aufpassen, dass wir uns in keine Anklagementalität hineintreiben lassen. Nicht nur der Mensch fragt Gott in seinem Leid an, es ist auch umgekehrt. Der sündige Mensch, der die Ordnung Gottes korrumpiert hat, wird von Gott angefragt. Zu Eva und Kain tut er es mit gleicher Wendung nach dem Sündenfall bzw. dem Brudermord. Was hast du getan? Was hast du getan? Oder nehmen wir den zum Abschluss jetzt schon den Bericht bei Lukas 13,1. Es kamen einige Leute und berichteten Jesus von den Galiläern, deren Blut Pilatus mit dem ihrer Opfertiere vermischt hatte. Er antwortete ihnen, meint ihr nur, dass diese Galiläer Sünder waren? Dass es größere Sünder waren als alle anderen Galiläer, weil das mit ihnen geschehen ist? Das haben die Leute gedacht. Also sie sind umgebracht worden, also haben sie etwas Böses getan. Also dieser Tun- und Gehens-Zusammenhang. Nein, ich sage euch, vielmehr werdet ihr genauso umkehren, wenn ihr nicht umkehrt. Und dann bringt ein weiteres Beispiel, der Einsturz des Turms von Schiloach, sind auch Menschen umgekommen. Hinter diesen Geschichten steht die Frage aller Zeiten, wo bleibt Gottes Gerechtigkeit? Jesu Antwort, er fordert alle zur Sinnesänderung und Umkehr auf, erteilt nicht nur dem Dogma, dass seine Schuld eine bestimmte Vergeltung nach sich ziehe, eine Abfuhr, sondern sie dreht den Spieß geradezu um. Nicht der Mensch soll Gott in Frage stellen oder ihn dadurch retten wollen, dass er bei dem vom Unglück Betroffenen besondere Schuld vermutet. Gott stellt den Menschen in Frage. Er fordert zur Sinnesänderung und Umkehr auf. Ja, man könnte jetzt da noch weitermachen. Das war mal das Alte Testament jetzt, liebe Freunde. Jetzt geht es eigentlich erst ins Neue Testament hinein. Und da wird es dann nochmal interessant. Ich möchte jetzt da nicht eine Verkaufsshow von meinem Buch machen. Ich verdiene an dem Buch überhaupt nichts. Der Erlös ist, und da kam jetzt schon über 10.000 Euro jetzt schon rein bei mir. Alles aufs Radiokonto überwiesen worden. Aber es ist wichtig, dass Sie Ihre Fragen beantwortet bekommen. Und das ist jetzt schon ein ganz wichtiger Stein bei dieser so wichtigen Frage nach Gott und dem Leid, dass Sie sehen, wie Gott sich in beispielhaften Situationen im Alten Testament verhalten hat. Und Sie werden nun verstehen, dass das nicht überholt ist. Ja, Altes Testament, kannst du vergessen, war ja mal vor 2 Jahrtausenden. Nein, das ist nicht der Fall. Das bleibt ganz grundsätzlich. Auch selbst von der neutestamentlichen Offenbarung haben wir natürlich einen ganz anderen Stand durch das Kreuzesereignis des Herrn. Wenn Christus, der Sohn Gottes, ans Kreuz gegangen ist, dann ist kein Leid, kein Schmerz, kann mehr sinnlos sein. Übrigens werde ich da am Donnerstag in übernächster Woche ganz grundsätzlich darauf antworten. In der Predigt um 9 Uhr. Also Sie können es auch per Podcast später nachhören. Da geht es um das vierte Gottesknechtslied und da kommt dann gleichsam die Antwort des Neuen Testamentes dann auch zum Tragen. Ich glaube, das ist, welcher Datum ist das? Donnerstag in einer Woche. Ich glaube, der
13.
Ja, der Nikolaus schaut gerade nach, ich bin jetzt so konzentriert, 11, 13, 21. Am 21. ist die Predigt. So, ich würde mich freuen, wenn Sie beim Angelus wieder mit dabei sind. Jetzt kommt gleich die 6. Und heute Nachmittag noch der Gottesdienst dann. Ich freue mich, wenn Sie kommen. Das Wetter ist schön. Es gibt keine Ausrede. 16.30 Uhr. Es geht um den Zöllner und den Pharisäer im Tempel. Für mich eines der wichtigsten und besten Gleichnisse des Herrn. Und Sie werden, ich verspreche Ihnen, es wird Ihnen gehen wie mir, Sie werden ganz persönlich davon angesprochen werden und hoffentlich geistlichen Gewinn davon tragen. Und so segne und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Heute diese Lesung live aus dem Studio in München.